Hier geht es im Wesentlichen darum, ja, die führende Position, die China ja hat bei der LFP-Produktion, bei der Produktion von LFP-Kathodenmaterial, auch von LMFP, das ist natürlich noch ganz am Anfang, zu schützen. Das hängt ein bisschen davon ab, natürlich, was passiert, wie positioniert sich Europa gegenüber China. Gegenüber den USA haben wir ja eigentlich schon, ich sag mal, zumindest einen kalten Handelskrieg zwischen China und USA. Ich sag mal, da ändert sich so viel. Man ist gut daran beraten, in Szenarien zu denken, ja, in Szenarien, die auch ein komplettes Shut-off von Exporten beinhalten. Wir hatten mit dem BDI vor ein paar Wochen mal eine Studie gemacht und eine Was-wäre-wenn-Rechnung angestellt, was denn passieren würde, wenn plötzlich überhaupt von heute auf morgen keine Zellen mehr exportiert werden dürften von China nach Europa. Das wären dramatische Effekte für die europäische Wirtschaft.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, liebes Publikum, wir haben heute einen Batterie-Insider hier im Podcast. Und zwar ist der Senior Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Willkommen, Dr. Wolfgang Bernhard. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch und sind ganz gespannt, was Sie zu berichten haben. Nämlich seit Anfang des Jahres, da existiert ein Papier des chinesischen Handelsministeriums, in dem vorgeschlagen wird, Batteriekomponenten und Rohstoffe für den Export zu beschränken. So, da sind wir natürlich hellhörig geworden. Können Sie das vielleicht mal bitte zusammenfassen? Was steht denn da eigentlich so ungefähr drin?
Es geht im Wesentlichen um Technologien, also nicht direkt um die Produkte, sondern tatsächlich um die Technologien, sprich die IP, um den Export von entsprechenden Technologien zu beschränken, auch nicht notwendigerweise zu verbieten oder zu verhindern. Es geht dann um wesentliche Themen, die in Richtung Lithium-Batterie-Kathodenmaterialien gehen, insbesondere oder im Wesentlichen um LFP und LMFP. Dann um Phosphate, also Phosphat, den Precursor, Phosphat Cathode Raw Materials wird dort genannt, und spezifische Technologien zur Extraktion von Lithium aus Spodumin, also aus den Erzen. Ja, und bei dem LFP Kathodenmaterial geht es eigentlich um die sogenannte vierte Generation. Also das Papier führt relativ ausführlich aus, welche Dichten das entsprechende LFP-Puder haben darf, das unter diese Restriktionen fällt. Und dann sind wir eigentlich bei der sogenannten vierten Generation, die eine Dichte hat, die so um die 2,6 Gramm pro Kubikzentimeter ist. Das ist heute ungefähr 5% des Gesamtvolumens, um das mal ein bisschen in den Gesamtkontext zu setzen. Also es betrifft eigentlich im Wesentlichen die High-End-Materialien.
Gleichzeitig haben wir als Europäer natürlich so ein bisschen Angst davor, dass das die Vorboten eines echten Handelskriegs sein könnten. Jetzt will man Batteriematerialien und Technologien beschränken. Was, denken Sie, steckt dahinter? Und sind das die ersten Zeichen eines echten Handelskriegs?
Ist natürlich schwer zu sagen, aber wir hatten ja auch bereits im letzten Jahr die potenzielle Beschränkung beziehungsweise die Guidance, dass entsprechende Erlaubnisse eingeholt werden um Graphitmaterialien zu exportieren für Batterien, aber die können natürlich auch für andere Produkte verwendet werden. Es gab den Hinweis auch der chinesischen Regierung, über entsprechende Investitionen im Ausland nachzudenken. Es lässt sich nicht ausschließen. Das hängt ein bisschen davon ab, natürlich, was passiert, wie positioniert sich Europa gegenüber China. Gegenüber den USA haben wir ja eigentlich schon, ich sag mal, zumindest einen kalten Handelskrieg zwischen China und USA.
Kommen wir mal zu diesem Papier zurück. Uns hat hier ein bisschen irritiert dieser ganz spezielle Fokus auf die LFP-Technologie oder LMFP auch noch dazu. Ja. Was denken Sie, steckt dahinter? Warum nicht auch NMC?
Hier geht es im Wesentlichen darum, die führende Position, die China ja hat bei der LFP-Produktion, bei der Produktion von LFP-Kathodenmaterial, auch von LMFP, das ist natürlich noch ganz am Anfang, zu schützen. Ja, man will letztlich einen gewissen Rahmen setzen für internationale Kooperation. Man will auch vermeiden, dass ähnlich wie im chinesischen Markt ein Wettlauf ausbricht in den anderen Märkten, bei dem man sich gegenseitig unterbietet. Wir haben in China ja selbst bei den LFP-Zellen mittlerweile Preise, die unter den Vollkosten liegen teilweise. Und man möchte da irgendwo die Hand draufhalten auf dem Technologietransfer.
Jetzt stellen wir uns als Europäer nochmal vor, was dahinter stecken könnte. Die Chinesen möchten vielleicht unterbinden, dass wir in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten sozusagen eigene Batterieindustrie, eigene Fertigung aufstellt. Und deshalb sagen sie, nee, die Komponenten und die einzelnen Materialien, die dürfen nicht ausgeführt werden. Also zum Beispiel Lithium, zum Beispiel Mangan, zum Beispiel Eisenphosphat und Graphit. Steckt das dahinter oder was vermuten Sie?
Ja, das steckt zumindest aktuell nicht dahinter. Es gibt eigentlich keine Evidenz, dass jetzt ein Export von Materialien verboten wird oder eingeschränkt wird. Das ist aktuell nicht der Fall. Was eingeschränkt wird, ist der Export von Technologie. Das heißt, der Verkauf zum Beispiel oder die Nutzung von Technologien zur Produktion von LFP-Kathodenmaterial außerhalb von China. Die muss genehmigt werden. Ja, es gibt ja Pläne, sowas in beispielsweise Marokko zu tun. Die würde eingeschränkt werden, eine Lizenzierung von entsprechenden Technologien an Dritte, um die zu nutzen außerhalb von Chinas. Das würde eingeschränkt werden. Eine Exportrestriktion für LFP, dafür gibt es eigentlich aus unserer Sicht, und wir hatten da auch mit verschiedenen unserer Partner in China gesprochen, eigentlich keine Evidenz. Aber das hängt natürlich letztlich auch von geopolitischen Faktoren ab. Das lässt sich nie mit Sicherheit sagen, ob sich das nicht ändert.
Aber das klingt natürlich jetzt schon so, wenn jetzt sich das Handelsministerium oder grundsätzlich die chinesische Regierung da einmischt und diese Beschränkungen macht und auch im Prinzip immer sozusagen am Hebel dann noch sitzt und genehmigen muss, dass diese Technologien das ausgeführt werden dürfen, dann ist das natürlich auch schon so ein erster Schritt vielleicht irgendwie, falls wir dann mal irgendwann in den Handelskrieg kommen. Also es ist auf jeden Fall, klingt ja wie eine Vorbereitung, oder?
Das kann man so interpretieren. Man muss allerdings auch vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingucken. Sie haben heute für High-End-LFP, von dem wir hier reden, etwa einen Preis aktuell von $5.10 pro Kilogramm. Wir haben mal mit unserem Kostenmodell, das wir mit Argon National Labs entwickelt haben, das Gleiche als Basis mal für die USA gerechnet, weil dort natürlich die Hürden noch größer sind und gleichzeitig kein Material aus China importiert werden darf. Wenn Sie diesen Prozess dort anwenden, bei gleichen Lithiumcarbonatpreisen, ja, dann sind Sie über $11, das heißt $6 teurer pro Kilogramm, oder bei etwa 2 Kilogramm pro Kilowattstunde sind es $12. Es gibt jetzt alternative Prozesse, wie sie von einer taiwanesischen Firma angeboten werden. Das ist der sogenannte Semi-Wet-Process. Der nutzt jetzt Eisenpulver als Eisenquelle, eben nicht das Eisensulfat, und hat damit zwar geringfügig höhere Kosten auf der Eisenseite, hat aber auch das Abfallprodukt Sodiumsulfat nicht. Dort kommen sie auf etwa $8 pro Kilogramm in Produktionskosten in Nordamerika. Das heißt, sie sind 30-35% günstiger als der chinesische Prozess. Insofern wäre der chinesische Prozess in China, in USA, ja, ich sag's mal platt, ähnlich wettbewerbsfähig. In Europa sieht es etwas anders aus. Da haben sie die Restriktionen nicht, aber sie haben teilweise dieselben Rahmenbedingungen. Sie könnten das Eisensulfat importieren und dann beispielsweise mit entsprechender Phosphorsäure in Marokko arbeiten und sicherlich einen kostengünstigeren Prozess gestalten, als er im Nordamerika aussieht, aber teurer als in China.
Jetzt haben Sie sehr gut dargestellt, was sozusagen das aus unserer Sicht bedeutet, aus Sicht der europäischen Batterieindustrie. Jetzt wissen wir, es gibt Unternehmen, die stellen exklusiv Kathoden her. Umicore beispielsweise macht das, oder in der Nähe von Kiel gibt es die Firma Univercell. Sagen Sie doch mal, was hat das ganz konkret jetzt für eine Bedeutung, dieses konkrete Papier, wenn das sozusagen jetzt in die Tat umgesetzt wird? Wir möchten ja auch in Europa ein ganzes Batterieumfeld schaffen, ein Environment, damit auch die Industrie hier in allen Belangen sich irgendwie durchsetzt. Für wen hat das jetzt die größte Bedeutung?
Das hat die größte Bedeutung für den Teil des Marktes, der LFP einsetzen will oder LMFP einsetzen will. Das ist unserer Einschätzung nach, wären das irgendwo in der Größenordnung 35-40% im Jahr 2030 sein. Es gibt andere Einschätzungen, die sehen noch einen höheren Anteil am Batteriemarkt, am europäischen Batteriemarkt, der in Richtung LFP, LMFP geht.
Man muss ja dazu sagen, dass im Moment die Europäer eigentlich wenig Ambitionen haben, dort in LFP reinzugehen. LMFP ist noch gar nicht auf dem Tableau. Alle sagen ja im Moment in der Automobilindustrie, wir konzentrieren uns auf NMC-Zelltechnologien. LFP ist ja gar nicht so unbedingt im Moment angestrebt. Insofern, über wen genau sprechen wir?
Wir haben heute aktuell eigentlich bei allen Herstellern Planungen in den Einstiegsmodellen in LFP-Technologie zu gehen. Und es gibt Überlegungen, aber meines Wissens noch keine Entscheidungen, durchaus auch LMFP oder insbesondere LMFP-NMC-Blends einzusetzen. Also Mischungen, wie es in China auch passiert. Eigentlich von allen deutschen Herstellern, beispielsweise auch von den französischen Herstellern. Es gibt deswegen das neue Joint Venture zwischen Stellantis und CATL in Spanien. Es werden entsprechende Produktionen, die dann an verschiedene deutsche Hersteller liefern in Ungarn aufgebaut, für LFP-Zellen von IBI beispielsweise, von CATL. Wir haben die Pläne von Gotion, LFP-Zellen in Europa zu produzieren, aus Marokko raus. Also da gibt es schon durchaus einen signifikanten Anteil. Und diese Zellen werden auch in Europa gefertigt werden müssen, auch wenn es von asiatischen Herstellern produziert wird, einfach deswegen, weil sie über die Local Content Anteile Teil der Brexit-Verträge sind, die Zelle eigentlich in Europa bauen müssen und verbauen oder produzieren und verbauen müssen, um den entsprechenden Local Content Anteil in der Batterie zu haben, der Voraussetzung ist, für ein Preferred Treatment von Exporten aus Europa nach UK und vice versa und eben nicht eine Zollbeaufschlagung von entsprechenden Fahrzeugen mit den WTO, mit den normalen Zöllen, die die World Trade Organization vorsieht. Das heißt, wir werden, auch wenn wir heute im Markt eigentlich neben Model Y praktisch keine westlichen Fahrzeuge sehen, die LFP-Technologie nutzen, werden wir das in Zukunft sehen. Das geht einher mit dem klaren Trend, für die entsprechenden Fahrzeuge auch die sogenannte Cell-to-Pack- und Cell-to-Chassis-Technologie einzusetzen, die in China schon seit 2021, wie bei Diwa da der erste zum Einsatz kommt. Das heißt, die Zellen werden in Europa produziert. Die Frage ist jetzt, wo kommt das Kathodenmaterial her? Wo kommt das LFP her? Wir haben heute in Europa verschwindend kleine, Kapazitäten. Das ist nicht der Rede wert für die LFP-Kathodenmaterialproduktion. Die europäischen Hersteller von Kathodenmaterial, sie hatten einen vorhin genannt, BASF ist ein zweiter, es gibt noch ein paar kleine, die sind im Wesentlichen Produzenten von NCM-Materialien. Also NCM, NCA, Nickel-Based Materials, aber nicht von LFP-Materialien. Das gab es in der Vergangenheit, vor 15 Jahren ungefähr. Das ist aber eigentlich nicht mehr der Fall. Das heißt, aktuell wird kein LFP in Europa produziert. Es gibt Pläne, LFP-Kathodenmaterial zu produzieren in Marokko.
Ich übersetze das mal. Die Europäer, die haben bisher sowieso auf NMC gesetzt und die Chinesen tun jetzt alles dazu, sozusagen, dass diese LFP-Technologien, ich weiß nicht, gehört zum Beispiel BYD Blade Battery da anteilig dazu, dass das nicht nach Europa rüberschwappt und wir quasi in Zukunft günstigere LFP-Batterien selber herstellen können.
Ja, also insbesondere die Batteriematerialien, nochmal, die Technologie redet im Wesentlichen über die Materialien, nicht über die Zellen. Wir werden Zellen hier produziert sehen. Es werden auch von westlichen Herstellern oder von nicht-chinesischen Herstellern LFP-Zellen produziert werden. Es gab die Veröffentlichung, Ankündigung von LG beispielsweise für Renault LFP-Zellen zu liefern. Das heißt, es wird produziert werden, auch von Nicht-Chinesen LFP-Zellen, das ist klar oder relativ eindeutig, aber es ist heute erstmal LG. Es gibt Überlegungen von anderen Nicht-Chinesen und anderen Koreanern, da auch einzusteigen. Das Kathodenmaterial selbst für den europäischen Markt wird meiner oder unserer Einschätzung nach entweder aus China kommen oder mit Vorprodukten, mit Precursor-Materialien, also dem genannten Eisensulfat beispielsweise, das aus China kommt und dann letztlich zum Beispiel mit Phosphorsäure, die aus Marokko kommt, die ja, Marokko ist der größte oder einer der größten Phosphatproduzenten der weltweit überhaupt, dass dann entsprechend die LFP-Materialien in Marokko zum Teil produziert werden und dann nach Europa kommen, um dort in die Zellen einzufließen.
Aber das heißt, für europäische Hersteller, die jetzt noch keine Pläne vielleicht in die Richtung haben und vielleicht auch noch keine Anlagen, auch das Know-how irgendwie vielleicht noch nicht, wird es jetzt schwierig, in Zukunft LFP zu machen, oder?
Ja, das ist es wird schwierig, LFP-Kartonmaterial zu machen. Das hat zwei Gründe. Einmal, die ursprünglichen Patente stammen ja von Hydro-Québec in Kanada. Die ursprünglichen LFP-Patente. Also LFP wurde im Westen erfunden. Es wurde aber dann adaptiert. A123 war das erste Spin-off aus dem MIT, die in den so vor 15 Jahren etwa LFP produziert haben, die ersten LFP-Zellen gemacht haben. Die sind dann irgendwann in Chapter 11 gegangen und sind von Wangxiang übernommen worden, sind also chinesisch geworden. Die Chinesen haben die Technologie angenommen, in einem ersten Schritt, weil sie niedrigere Anforderungen als die westlichen Automobilhersteller hatten, was so Themen wie Reichweite etc. anging. Dann hat man die ersten LFP-Fahrzeuge gebaut, das hat BYD auch schon vor über 15 Jahren gemacht, als Beispiel. Und man hat LFP genutzt im ganzen Consumer-Sektor für Akkus von Schraubern etc., also Produkten, die im Westen eh nicht mehr produziert worden sind. Man hat dann, nachdem die Patente, diese globalen Patente ausgelaufen sind vor einigen Jahren, nichtsdestotrotz natürlich eine Vielzahl von anderen Patenten angemeldet für die Zellherstellung, für die Kartonenmaterialherstellung. Das heißt, wir haben auch dort heute im Prinzip einen Patentschutz, der nicht einfach zu umgehen ist. Ja. Das heißt, vom Grundsatz her sind die Technologien eh patentiert und geschützt. Was sie aber tun können, und das wiederum ist jetzt außerhalb des Einflusses der chinesischen Regierung, ist alternative Technologien anzuwenden. Und ich hatte als Beispiel diesen Semi-Wettprozess genannt von taiwanesischen Unternehmen, den beispielsweise auch der eine oder andere westliche Hersteller oder israelisches Chemieunternehmen im Wesentlichen nutzt, um LFP-Kartonmaterial in Nordamerika zu produzieren. Das kann man machen, aber wie gesagt, das ist teurer als der chinesische Prozess in China, aber günstiger als der chinesische Hauptprozess außerhalb Chinas. Ist ein bisschen kompliziert, aber so ist es halt mal.
Ich werde trotzdem irgendwie das Gefühl gerade nicht los, dass die Chinesen alles tun dafür, dass wir sozusagen die ganzen Zellen kaufen und da gar keine eigene Zellfertigung im Bereich LFP aufzubauen. Kann das nicht trotzdem ein positiver Anreiz für die Europäer sein, tatsächlich zu sagen, naja, wenn die Exportbeschränkungen hochgefahren werden, dann würden wir vielleicht Zölle auf die chinesischen Zellen, die LFP-Zellen erheben und damit auch vielleicht so eine eigene Fertigung damit doch ein Stück weit attraktiver machen?
Das Thema Zölle mag natürlich sein. In den USA haben wir es eh. Ja, klar, halten wir mal außen vor. Da haben wir Zölle auf alle Importe und wahrscheinlich sogar auf die Rohstoffe. In Europa haben wir es bislang nicht. Ich hatte vorhin schon angedeutet, Produktion in Europa von Zellen für Automotive-Anwendungen ist eigentlich ein Must. Weil wenn sie die importieren, auch ohne Zölle, reißen sie die Local-Content-Anforderungen. Also sie bauen in irgendein Fahrzeug LFP-Zellen aus China ein. Ich glaube, es gilt jetzt ab 2028. Würde bedeuten, ihr Local Content ist nicht erfüllt, sie zahlen die vollen Exportzölle bei einem Export des Fahrzeugs nach UK oder vice versa. Und das ist ein relativ hoher Anteil, der exportiert wird. Damit wird das Fahrzeug viel zu teuer. Wir sind da gleich bei mehreren tausend Euro pro Fahrzeug. Das heißt, dann macht LFP keinen Sinn. Um LFP in Europa einzusetzen, im Automobilsektor müssen sie es in Europa produzieren. Das sieht anders aus für stationäre Anwendungen. Der stationäre Bereich nutzt heute bereits mittlerweile fast ausschließlich LFP. Das hängt mit Sicherheitsthemen zusammen. Auch da kann es Probleme geben, haben wir gerade in Kalifornien gesehen. Ja. Aber bei LFP sind die Probleme typischerweise eher niedriger, weil die inhärente Sicherheit höher ist. Diese Zellen werden heute ausschließlich aus China importiert. Ja, die würde man dann auch in Zukunft wahrscheinlich eher in Europa produzieren wollen oder von Unternehmen, die eben nicht chinesisch sind. Die Herausforderung, die man jetzt hat beim Aufbau einer LFP-Zellproduktion, LFP klingt erstmal einfacher, ist es aber nicht. In der Produktion ist es eigentlich sogar komplexer, weil sie typischerweise dickere Beschichtungen haben. Sie haben also in der Zellfertigung, in der Kathodenbeschichtung eine dickere Beschichtung. Und damit auch in China übrigens höhere Ausschussraten. Das heißt, das Problem, das heute eh alle haben, und das haben wir ja leidvoll in den letzten Monaten verfolgen dürfen, mit Ausschüssen und im Ramp-up von entsprechenden Fabriken wird da eher noch herausfordernder sein.
Denken Sie bei dieser komplizierten Situation, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, für Europa, für Deutschland, dass die Politik, aber auch die Wirtschaft auf diese Beschränkung, auf diese Situation vorbereitet sind?
Man ist gut daran beraten, in Szenarien zu denken, ja, in Szenarien, die auch ein komplettes Shut-off von Exporten beinhalten. Wir würden da schon in Problemen laufen. Und da ist die Exportbeschränkung von einer Technologie eigentlich nur ein Baustein, ja, von vielen. Wir leben in einer global arbeitsteiligen Welt aus gutem Grund. Es war auch immer deutlich günstiger und hat massive Vorteile gebracht aus volkswirtschaftlicher Sicht, diese Arbeitsteilung für alle Volkswirtschaften, für die Chinesen, für die Europäer, für die Amerikaner. Das regionalisiert sich zunehmend. Damit wird es auch teurer, ganz klar. Also Sie können die Kostenvorteile, die Sie eben nutzen, aus solchen Arbeitsteilungen dann nicht mehr einsetzen. Es ist faktisch fast unmöglich, sich komplett gegenseitig abzukoppeln mit allen Produkten. Das wird für Europa nicht möglich sein, das wird für Nordamerika nicht möglich sein. Also selbst bei einem Handelskrieg wird man immer irgendwo noch bestimmte Ausnahmen wahrscheinlich haben, wenn man nicht einen kompletten Shutdown der Weltwirtschaft riskieren will.
Bleiben wir aber erst nochmal bei den Beschränkungen, die jetzt erstmal angekündigt wurden, und gucken uns da nochmal die deutschen OEMs an. Da gibt es ja sehr viele Kooperationen mit chinesischen Startups oder kleineren Unternehmen, teilweise auch größeren Unternehmen, wo so Joint Ventures gegründet wurden. Was wird denn jetzt mit Hinblick auf diese Beschränkungen aus diesen Kooperationen?
Ich sehe jetzt da eigentlich keinen wirklichen Effekt. Die wesentlichen Aspekte sind eigentlich die Kooperation in Lieferantenbeziehungen mit den großen Chinesen. Ja, ich hatte es vorhin angesprochen, CATL, Goshen, noch ein paar andere mehr, wenn wir jetzt über LFP sprechen. Andere chinesische Hersteller. Wir haben sogar die Joint Ventures, wie angesprochen, in Spanien mit Stellantis. Wir werden möglicherweise sogar noch mehr Joint Ventures sehen. Ich glaube auch, jetzt mal aus einer europäischen Perspektive, es wird extrem schwer sein, für europäische Zellhersteller tatsächlich eine wettbewerbsfähige Produktion alleine auf die Beine zu stellen. Das muss nicht notwendigerweise heißen, mit einem Chinesen in Joint Venture oder in eine extrem enge Partnerschaft zu gehen. Das kann man auch mit Koreanern oder Japanern tun, aber alleine wird es extrem schwer. Alleine die Materialien auf der, wir hatten es vorhin angesprochen, auf der Ternary-Seite haben sie mit Umicore und BASF zwei starke Unternehmen, die auch eine signifikante Position im Weltmarkt tatsächlich haben, die auch eine durchaus starke oder mittelstarke Position im chinesischen Markt haben, dann entweder direkt oder über ihre Joint Venture Partner dort, auf den anderen Materialien aber eben nicht. Und da werden wir was sehen. Getrieben durch USA werden wir neue Anbieter sehen im Markt, westliche Anbieter im Markt für andere Kathodenmaterialien. Die werden aber ohne den protektionistischen Schutz der Zölle kostenseitig können die nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber China.
Ja, Sie haben die USA gerade angesprochen. Gutes Stichwort. Da erleben wir natürlich gerade nach der Amtseinführung von Donald Trump, was jetzt, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Befürchten Sie auch so ein bisschen, dass sich europäische Firmen da vielleicht in so eine Art Kreuzfeuer begeben zwischen China und USA? Also das ist jetzt mal als Beispiel, dass dann irgendwann Donald Trump, seine Regierung sagt, naja, jetzt darf bitte kein Handel mehr mit chinesischen Zellherstellern getrieben werden.
Sie haben ja heute schon das Blacklisting, wenn es um Military Applications geht. Sie haben die Untersuchungsausschüsse in den USA, ich drücke es mal diplomatisch aus, die versuchen, alle möglichen Punkte zu finden, um letztlich die Zusammenarbeit mit Chinesen zu verbieten, auch zu verhindern generell. Für alles, was irgendwo kritische Infrastruktur, was irgendwo nur im Entferntesten militärisch ist, ist es heute schon so. Wir haben gerade kürzlich das Verbot, ab 2028 wird es so sein, das Verbot von Fahrzeugen mit chinesischer Software in USA einzusetzen, einzuführen, zuzulassen. Das heißt, ein Fahrzeug, das chinesische Software hat oder chinesische Elektronik oder chinesischen Unternehmen gehört oder mehrheitliche Eignerschaft hat, das darf alles dort nicht mehr eingeführt werden. Ja, ein Volvo darf dann in USA nicht mehr verkauft werden. 28, 30 oder 29, weil eben Volvo mehrheitlich zu Chinesen gehört. Das führt dazu, dass die Fahrzeughersteller ja, duale Technologiestrategien fahren müssen, plötzlich anfangen müssen, Technologien, die sie für den chinesischen Markt entwickeln, die beispielsweise bestimmte Halbleiter nicht einsetzen dürfen, wegen Exportbeschränkungen, eine ganz andere Elektronikarchitektur brauchen, wie das, was in Nordamerika verkauft wird. Und im Worst Case bauen sie sogar noch eine dritte für Europa, weil sie an irgendeiner Stelle dann in eine Beschränkung kommen. Ja, weil zum Beispiel nicht klar ist, darf ich den Fahrzeugen, die in den USA für einen europäischen Markt produziert werden, einsetzen. So, das war jetzt das Beispiel Software. Und man kann natürlich Szenarien bauen, sich vorstellen, wo das beim Thema Batterie genauso aussieht. Und auf so Szenarien sollte man sich zumindest mal vorbereiten in der Lieferantenstrategie, in der Frage, mit wem arbeite ich zusammen, habe ich ein entsprechendes Partnerset, das da unkritisch ist, ist die Supply Chain zumindest für bestimmte Umfänge China frei und so weiter und so fort. Das macht es nicht gerade einfacher, es macht auch alles deutlich teurer und hilft nicht unbedingt weiter, um den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen, im Gegenteil.
Herr Bernhard, Sie merken, uns fällt das total schwer, in diesem Podcast jetzt diese Schublade Militär und Rüstung aufzumachen. Aber wir müssen es an dieser Stelle tun. Cat-L wurde tatsächlich in den USA jüngst zu einem militärischen Unternehmen deklariert. Und spätestens jetzt müssen wir mal überlegen, ist die Batteriezellindustrie, die Batterie als solches ein Matter of National Security, irgendwas, was die nationale Sicherheit in Europa und den USA gefährdet. Es wäre ja denkbar, dass wir sagen, okay, Batterien und Halbleiter gehören eben zu kritischen Komponenten in Satelliten, in beispielsweise Rüstungsanwendungen wie diesen Roboterhunden beispielsweise, in Panzern, in Drohnen oder so. Es ist eben doch nicht ganz vom Tisch zu wischen, dass wir die Batterien vielleicht doch selber herstellen müssen auf Dauer.
Die Antwort heißt erstmal ja. Ja? Anders als bei Software vielleicht, wo sie dann auch nochmal einen direkten Einfluss auf die Produkte nehmen können, ja, über irgendwelche Hintertürchen im Code. Das lässt sich ja auch, nachdem mittlerweile alle Produkte, alle Komponenten und natürlich erst recht alles, was irgendwo im Defense-Bereich eingesetzt oder in der kritischen Infrastruktur generell, ja, das betrifft ja Energienetze, genauso eingesetzt wird, vernetzt ist, lässt sich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Das heißt, da haben Sie schon mal einen Punkt. Ja. Der gilt dann, wenn wir über Batterien sprechen, für die kompletten Battery Packs mit dem Battery Management System, ja, da haben sie auch wieder Software, da sind sie vernetzt. Und das gilt insbesondere auch für stationäre Batteriesysteme, die typischerweise auch vernetzt sind, also Container-Size-Systeme, die von den Chinesen angeboten werden, auch für den europäischen Markt, auch für den amerikanischen Markt. Das wird schwierig, ja? Oder das ist mal ein erstes Problem. Bei einer Zelle, die irgendwo verbaut wird und die ja erstmal, wenn sie eingebaut ist, passiert ja nichts. Da kann von außen ja keiner drauf zugreifen, außer dann wieder über das BMS-System. Ist die Situation eher die, dass sie plötzlich abgeschnitten werden von entsprechender Versorgung. Und es gibt ja durchaus den Verdacht, dass beispielsweise die Versorgung mit Batteriezellen für Drohnen in der Ukraine aktuell genau in so einer Position ist, nämlich abgeschnitten ist. Das heißt, wir brauchen natürlich hier in Europa Produktion von Zellen und wir brauchen auch Produktion von Zellen, die nicht der Gefahr unterliegt, dass aus irgendwelchen Gründen plötzlich das Werk nicht mehr produzieren kann. Ja, was auch immer der Grund dafür sein mag. Ja, und das bedeutet, wir brauchen Zellwerke, die eben nicht nur chinesische Zellwerke, sondern auch Zellwerke von anderen, sage ich mal, von uns selbst. Ich habe es, glaube ich, schon mal ausgeführt. Ich halte es für schon fast eine Illusion zu glauben, dass die Europäer, da gibt es vielleicht einen oder zwei, ja, die entsprechendes Backing haben, die entsprechende finanzielle Mittel haben, die da weiterkommen können. Ja, vielleicht schafft's auch der in Chapter 11 gegangen oder der in Insolvenz gegangene da trotzdem am Leben zu bleiben. Aber die werden sich alle schwer tun ohne asiatische Hilfe.
Liebes Publikum, an der Stelle schreiben Sie uns gerne mal in die Kommentare, ob Sie das auch so sehen, ob wir die Batteriezellfertigung in Deutschland, in Europa brauchen, weil das unsere nationale Sicherheit betrifft. Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare.
Die Antwort heißt ja, wir brauchen sie hier und wir brauchen Anteile, die auch, ich sag mal, unter Kontrolle oder nicht unter Kontrolle von China stehen. Ob das jetzt alles sein muss, das würde ich nicht so sehen, aber einen gewissen Anteil braucht man auf jeden Fall und ist damit auch ein National Security Thema natürlich.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, wir brauchen das, aber wir haben jetzt auch diese Desaster mit Northvolt in den letzten Monaten verfolgt und auch andere abgesagte Gigafactory-Projekte. Sie sind Berater, das heißt, Sie haben sehr viel mit Wirtschaft und Politik zu tun. Was wäre jetzt in so einer Situation Ihr Rat an die Politik, an die Wirtschaft? Was müsste man jetzt als nächste Schritte tun? Wie könnte man das jetzt trotzdem hinbekommen, hier so eine Industrie zu etablieren?
Vielleicht erstmal ein kurzer Kommentar noch zu den abgesagten Projekten. Es hat zwei Gründe. Grund Nummer eins ist eine deutlich niedrigere Nachfrage als prognostiziert von Seiten der Fahrzeughersteller insbesondere. Ich glaube, auf der stationären Seite werden wir mehr sehen, als man ursprünglich angenommen hat. Das kompensiert es aber nicht. Also eine deutlich niedrigere Nachfrage, die zu einer massiven Unterauslastung von allen Zellfabriken führt in Europa aktuell. Also die aktuellen sind ja im Wesentlichen asiatische, chinesische und koreanische Fabriken, die 30-40% Auslastung haben aktuell und massive Verluste einfahren. Der zweite Punkt ist der angesprochene Schwenk in Richtung LFP in den letzten 3 Jahren, der zunehmend stärker geworden ist und der damit die ursprünglichen Planstückzahlen der rein europäischen Hersteller, ja, also der Tochtergesellschaften von Mercedes Stellantis oder von Volkswagen etc. oder auch von Northvolt, der die Pläne teilweise hat Makulatur werden lassen, weil sie gar nicht mehr so viel Bedarfe für NCM-Batterien haben. Und alle die genannten haben im Wesentlichen NCM als in ihrem Produktportfolio. Das heißt, die Gesamtnachfrage sinkt und der Mix verschiebt sich. Das ist der wesentliche Punkt für die Absage. Ich sage mal, bei vielen anderen, der mal irgendwo, letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 1900 Gigawattstunden angekündigt. Das wird so nie und nimmer kommen. Wir brauchen auch gar nicht so viel in Europa. Unsere Einschätzung so um die 940, 950 Gigawattstunden in 2030. Das ist mal der eine Punkt. So, jetzt haben wir die Hersteller, die europäischen Ursprung sind, nennen wir es mal so. Da wäre mein Rat, tatsächlich darüber nachzudenken, inwieweit man denn nicht besser in noch engere Kooperationen oder Joint Ventures gehen kann. Und nochmal, es müssen keine Chinesen sein, es gibt Koreaner, Japaner, die gezeigt haben, bei sich auch in anderen Ländern, dass sie einen schnellen Ramp-up hinkriegen, dass sie das entsprechende Know-how haben. Das ist für mich der Punkt 1. Der Punkt 2 heißt, in den nächsten Technologien zu denken. Da rede ich jetzt nicht über Solid State, weil das ist letztlich auch eine Lithium-Ionen-Batterie, die eine andere Anode hat mit Lithium-Metall und auf der Kathodenseite eigentlich ähnlich ist. Da reden wir möglicherweise über Sodium-Ion für bestimmte Anwendungen im Stationärbereich. Auch da sind die Chinesen führend, aber das ist für mich eher ein technologisches Hedging. Das rechnet sich aus chinesischer Sicht nicht, wenn der Lithiumpreis über 22 Dollar ist, was er absehbar nicht sein wird. Deswegen wird der Ramp-up dort langsamer sein. Es hat sich noch auch keine dominierende Technologie rausgebildet. Es gibt hier Forschungsaktivitäten und kleinere Unternehmen in Frankreich beispielsweise, auch in den USA, die auch schon produzieren, wenngleich in kleinerem Maßstab. Die eine Seite. Und die zweite Seite ist Lithium-Sulfur als Technologie. Auch da gibt es ein paar vielversprechende Startups, jetzt leider wiederum meistens in den USA, aber zumindest mal im Westen, die durchaus nach Europa gehen wollen und gehen wollen würden, die perspektivisch Technologien liefern können, die sogar billiger sind als LFP, kostengünstiger sind, die von der Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen deutlich unkritischer sind, weil sie eben zwar Lithium, aber ansonsten keine anderen kritischen Rohstoffe brauchen, bei denen die Technologie in westlicher Hand ist und die eine Performance haben bei niedrigeren Kosten als LFP, die über LFP liegt, was die Energiedichte angeht, etc. Das ist sicherlich nicht in den nächsten 5 und vielleicht auch nicht in den nächsten 8 oder 10 Jahren der Fall, aber das ist für mich eigentlich der Weg, den man gehen muss. Das heißt, so ähnlich wie die Chinesen rechts überholt haben, den Verbrennungsmotor mit der Elektromobilität und ihren Batterieaktivitäten, dann wieder rechts überholen mit neuen Technologien, um da wieder den Anschluss zu bekommen oder auch vorne mit dabei zu sein.
Herr Dr. Bernhard, jetzt als allerletzte Frage in diesem Podcast, was uns ganz, ganz viele Hörer zurückmelden, per E-Mail, aber auch unter den Podcast. Ist es tatsächlich eine denkbare Strategie, wenn wir sehen, dass sich beispielsweise China in diesem Batteriemarkt so weit etabliert, dass es bei uns aus kostentechnischen Gründen keinen Sinn macht, die Fertigung weiter zu verfolgen? Gibt es eben militärisch doch die Strategie, die denkbare Strategie, dass wir die Zellfertigung sozusagen so weiterentwickeln, dass wir sie im Falle eines echten Krieges, Stichwort Drohne ist genannt worden, dann eben doch skalierig produzieren können? Ist das eine Strategie, die aus Ihrer Sicht irgendwie Sinn macht?
Die Antwort heißt ja. Wenn wir sagen wir, ist nicht notwendigerweise Deutschland alleine oder Europa alleine. Ja, sondern wenn wir sagen, wir ist zum Beispiel in Verbindung mit Korea oder anderen, die ja durchaus auch Partner sind, sowohl Handelspartner sind, enge Handelspartner sind, die ganz klar natürlich oder vielleicht auch unter einer deutlich größeren Bedrohungssituation stehen als wir hier in Europa, mal Ukraine außen vor lassen, ja, aber durchaus auch in einer Bedrohungssituation, je nachdem wann China in Richtung Taiwan geht und da gegebenenfalls im Südchinesischen Meer irgendwas eskaliert, dann muss man das können, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass es keine Unternehmen gibt, die für den Sektor produzieren. Also es gibt Saft in Frankreich, die ja schon sehr lange Lithium-Ionen-Batterien für Aerospace-Applikationen und auch für militärische Applikationen entwickeln. Es gibt noch ein paar andere kleinere. Die sind nicht in dem großen Scale, den man für Automotive braucht, aber die sind durchaus in Größenordnungen, die für solche, ich nenne es jetzt mal bewusst, Nischenapplikationen relevant sind. Das gilt für eine Cellforce Group, das gilt noch für weitere, ja, ich kann sie gar nicht alle nennen, aber da gibt es ja durchaus eine Reihe von Unternehmen, die da durchaus schon relativ weit sind, die nicht bei den Kostenstrukturen von Automotive sind, die auch nicht bei den Volumina sind, aber die für solche Applikationen durchaus heute schon liefern können und in Zukunft auch liefern werden können.
Herr Dr. Bernhard, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für die Erklärung, die Sie uns heute geliefert haben. Liebes Publikum, Patrick hat es vorhin schon gesagt, schreiben Sie uns doch mal bitte in die Kommentare, was Sie dazu denken, was hier die richtige Lösung vielleicht wäre für Europa, für die Zellhersteller. Was sollte man jetzt tun? Ansonsten schalten Sie bitte wieder am nächsten Sonntag ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank, auch von meiner Seite.
Ich habe mir euer Video mit dem Michael Liebreich angeguckt. Er sagte ja vehement, dass das Wasserstoff niemals so günstig sein wird als Ersatz für Gas. Da wurde aber leider nicht drauf eingegangen, dass der Gaspreis ja in Zukunft auch steigen wird. Ob sich das dann irgendwann aufheben könnte, dass der Gaspreis irgendwann so teuer ist, dass Wasserstoff damit konkurrieren könnte.
Ob wir Drohnen und Batteriekampfroboter made in Europe brauchen, ich bin davon überzeugt, dass wir die brauchen. Wir sehen anhand des Ukraine-Kriegs sehr, sehr gut, was es bedeutet, wenn Drohnen eingesetzt werden, welche Macht die haben können, welche Aufklärungsarbeit die leisten und ohne Personaleinsatz. Deswegen halte ich das für absolut essentiell. Und Made in Europe ist wichtiger denn je. Wir sehen an der Junior-Partnerschaft Europas innerhalb der NATO, was es bedeuten kann, Teil von so einem Militärbündnis zu sein, wenn sich der Wind auf einmal dreht. Und welche Abhängigkeiten daraus entstehen. Und ich glaube, wir tun sehr, sehr gut dran, selbstbewusst zu sein und auch die Rolle einzunehmen, die auch unserer Bevölkerungsgröße beispielsweise gerecht wird. Deswegen bin ich davon überzeugt, wir müssen das selbst können. Müssen da jeweils europäische Batterien und Zellen drinstecken. Davon bin ich ebenso überzeugt. Es wirkt überhaupt nicht geschickt, ein eigenes Produkt zu entwickeln, von dem die Kernwertschöpfung, der Antrieb quasi oder Antriebskomponenten wie die Batterie, aus Nicht-Europa stammen. Mit langen Lieferwegen, mit Abhängigkeiten technologischer und prozessualer Natur, aus denen man sich wieder nicht befreien kann. Man macht sich anfällig für gestörte Versorgungsketten und sorgt nicht für eine Unabhängigkeit im Konfliktfall. Daher würde ich keine Strategie verstehen, zu sagen, wir entwickeln eigene Rüstungskomponenten, eigene Verteidigungsmittel oder Waffen, ohne dass wir die kompletten Technologien selbst abbilden können. Wirkt für mich wie eine unvollständige Strategie und überhaupt nicht durchdacht.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.